In der DFFL 1 und DFFL 2 sind weitere Spieltage absolviert und wir blicken auf das erste große internationale Turnier der Saison, den Adria Bowl. Viel Spaß bei Crunchtime.
Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zur neuen Folge von Crunchtime, eurem Flag Football Podcast. Heute wieder zu dritt, mir geht's wieder gut und ich bin hier mit Olli und Lasse. Ich freue mich mega auf die neue Folge, denn wir haben super viel zu besprechen und super viele Neuigkeiten. Die Saison hat angefangen, wir sind mittendrin im Saisonstart und ja, wir wollen euch heute kurze News geben, was ist in Flag Football Deutschland passiert. Wir wollen über die vergangenen Spieltage der letzten zwei Wochenenden reden. Wir haben drei Spieltage der DFFL für euch, einen Spieltag der DFFL 2. Und dann unser Hauptthema heute, der Adria Bowl. Der Adria Bowl steht an am 12. und 13. April in Poreč, Kroatien. Da werden wir euch einen kurzen Überblick geben, wie der Adria Bowl funktioniert, welche Teams dabei sind und natürlich unsere persönliche Meinung, welche Teams wir sehen, um den Titel mitzuspielen. Damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in unsere News. Und damit, Olli, was ist so passiert?
Ja, also hallo auch von mir. Ich freue mich auch, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Ich fange gleich mal an mit unseren Nationalmannschaften. Da finden ja fleißig die Camps aktuell statt. Und da ist jetzt die erste große Entscheidung getroffen worden. Und wir haben die 20er-Kader veröffentlicht gesehen. Also da sind jetzt die ersten Entscheidungen getroffen, wer in dieses Jahr reinstartet Richtung Europameisterschaft in Paris, wenn ich mich nicht irre, will ich nichts Falsches sagen. Also auf jeden Fall total cool, das zu sehen, wer sich da jetzt reingekämpft hat. Ich finde es überraschend, einige neue Namen. Wird spannend zu sehen sein, was da passiert. Wir verzichten jetzt darauf, die vorzulesen, gerne auf die AFVD-Seite schauen und das mal anschauen. Also auf jeden Fall von unserer Seite Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Viel Spaß und viel Erfolg in der Saison. Und ja,
ich finde, ich melde mich auch noch mal ganz kurz, weil ich finde es auch sehr interessant, dass man eine gute Mischung hat zwischen Namen, die man letzten Jahre, bisschen Erfahrung quasi schon in der Nationalmannschaft gesammelt haben, aber dass auch neuen Leuten eine Chance geben wird. Das heißt, es ist nicht nur einfach genau derselbe Stiefel. Gut, bei den Herren hat man es ein wenig erwartet mit einem neuen Headcoach. Aber ja, deswegen, ich freue mich auch sehr, da dann die Nationalmannschaft zu gehen. Die werden dann für die Turniere noch auf einen 12er, 15er Kader runtergebrochen.
12er. 12 Leute fahren zu der EM. Genau.
Genau. Also da wird es noch harte Entscheidungen geben. Das genau, der letzte ist hinten raus noch schwerer.
Noch nicht durch.
Okay. An der Stelle, jetzt ist mir nur gerade eingefallen, ne, dass eine kleine Empfehlung für alle Leute, die sich für Flag Football Community, Leistungssport interessieren, schaut euch die Doku an von der amerikanischen Flag Nationalmannschaft. Champions Rising auf YouTube. Sehr cool, da seht ihr, wie so ein Auswahlprozess auf allerhöchster Ebene passiert. Also gerne mal reinschauen. Vielleicht denken wir dran, es zu verlinken irgendwo. Also große Empfehlung zum Schauen. So, jetzt aber gerne.
Dann gehen wir weiter. Und zwar haben in den vergangenen Wochen auch die Finalspieltage der Hallenmeisterschaften auf Jugendebene stattgefunden. Und da wollen wir zwei hervorheben. Und zwar einmal die U16-Meisterschaft in Bayern. Im Hallen-Flag-Football. Hier konnten sich die Franken Knights im Finale gegen die SG Munich Spatzen Cowboys mit 26-12 durchsetzen. Ich war leider selber nicht mit dabei, aber habe gehört, war ein spannendes und tatsächlich sehr hochklassiges Turnier. Die U16, wirklich, die spielen krass guten Flag-Football. Da kann man sagen, viele von denen können direkt in den Ligen eigentlich mithalten. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich auf den Nachwuchs und hier nochmal herzlichen Glückwunsch an die Franken Knights. Damit dann zu U13.
Genau. Neben der aus Bayern gab es auch noch eine Hallenmeisterschaft in Hessen. Das war die U13. Und dort hat die Kelkheim Lizards im Finale gegen die Mainz Golden Eagles in einem Herzschlagfinale, könnte man was sagen, Last-Minute-Touchdown mit 43-41 gewonnen. Hier ein sehr High-Scoring-Game. Also herzlichen Glückwunsch hier an Kelkheim, aber auch an die Mainz Golden Eagles. Ich finde es generell ein bisschen interessant. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren auch noch, dass hier Tackle-Teams bei den Jugendteams noch ein bisschen den Vorrang haben. Die Golden Eagles sind ja nicht die Mainz Legionaries. Aber vielleicht ist das in Zukunft auch noch mehr gekommen, dass Flag nicht nur zur Ausbildung von Tackle-Spielern verwendet wird, sondern auch zur Ausbildung von tatsächlichen Flag-Spielern dann, die nur Lust haben, Flag zu spielen. Ich hoffe, da wird sich in Zukunft noch einiges ergeben.
Ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es immer mehr dahin geht, dass die Titel und die Top-Platzierungen an Teams gehen, die an Flag-Vereine gekoppelt sind. Das war noch vor ein paar Jahren ganz anders. Da war es wirklich dominiert von eben, wie du sagst, den Jugendabteilungen der Tackle-Teams, und dass man jetzt eben die Munich-Spatzen, die Kelkheim Lizards da sieht, die oben mitspielen und da ja auch andere Jugendprogramme schon am Laufen sind und sich das dann ändert.
So
stimme
viel,
ich dir absolut zu.
So viel zu den News aus ganz Deutschland. Wir gehen über in unser nächstes Segment und erzählen euch alles, was in den letzten Spieltagen der DFL und DFL 2 so passiert ist.
Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Spieltag der letzten zwei Wochen. Das war am 22. März. Da gab es den Spieltag bei den Duisburg Dragons. Einfach aufgrund der Fülle der ganzen Spieltage haben wir uns überlegt, wie wir am besten euch zusammenfassen, was da passiert ist. Haben uns dazu entschieden, dass wir drei Kategorien uns mal anschauen, da einen Sieger für uns küren. Das werdet ihr gleich merken, wie das funktioniert, und kurz euch sagen, welche Teams wie erfolgreich waren an dem Tag, aber eben nicht jedes Spiel im Detail durchgehen, weil sonst zieht sich das ganz schön in die Länge. Ich glaube, das versteht ihr, wenn wir es jetzt einfach in der ersten Variante mal so durchgehen. Und genau, das würde ich jetzt bei Duisburg doch mal machen. Also bei den Duisburg Dragons waren nur in Anführungszeichen vier Teams vor Ort, dementsprechend ein recht kleiner Spieltag. Die Duisburg Dragons mit 3 Siegen, die Orcas aus Oldenburg mit 2 Siegen, die Lübeck Cougars mit 1 Sieg und die Mülheim Shamrocks an dem Tag sieglos. Das mal ganz kurz als Übersicht. Und zu unseren drei Kategorien. Wir haben einmal nämlich für uns ein Team des Tages, was in dem Falle natürlich relativ einfach zuzuordnen war. Das ist natürlich der ungeschlagene Tabellenführer dieses Tages, das sind die Duisburg Dragons, die auch mit einer Differenz von plus 66 gezeigt haben, dass sie hier mit Abstand das beste Team an dem Tag waren. Ihr zwei dürft mir gerne widersprechen, solltet ihr mal anderer Meinung sein, das an der Stelle natürlich immer erlaubt. Dann haben wir noch die Überraschung des Tages. Das ist tatsächlich für mich gewesen das Spiel zwischen Mülheim und Duisburg. Ich habe eben gesagt, die Differenz extrem hoch der Duisburg Dragons, aber tatsächlich gegen Mülheim sich schwer getan, da mit nur 3 Punkten gewonnen, und das gegen das Team, was sieglos geblieben ist. Also das doch etwas überraschend in der Übersicht. Und das Spiel des Tages sicherlich, also vielleicht nicht spielerisch, wir waren nicht vor Ort, aber so wie man das lesen konnte und hören konnte, das Spiel zwischen den Cougars und den Mülheim Shamrocks, einfach deshalb, weil es ein hart umkämpftes Spiel sicherlich war, der Fehlstart sollte vermieden werden, und am Ende die Cougars eben mit einem 22-20 in einem knappen und spannenden Spiel am ersten Spieltag auch den ersten Sieg mitgenommen. Das mal so die drei Kategorien-Sieger für mich aus Duisburg.
Glaub, damit ist im Endeffekt auch so, wie man es wahrscheinlich erwarten konnte.
Sicherlich.
In der Division noch keine großen Überraschungen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, vor allem auch, wie sich diese Teams gegen die anderen Teams der anderen Divisionen schlagen werden. Wird auf jeden Fall cool.
Das ist tatsächlich auch etwas, was wir im Vorgespräch auch eben hatten. Aktuell bei den Divisionsspieltagen ist das System, was wir uns überlegt hatten, mit dem Überblick auf die Ergebnisse vielleicht noch nicht ganz so abwechslungsreich. Da werden wir wahrscheinlich in den meisten Fällen auch übereinstimmen. Das wird dann bei den interdivisionären Spieltagen deutlich spannender, wenn da vielleicht auch mal Spieltage sind, wo extrem viele Top-Teams oder sehr gleichwertige Teams einfach aufgetreten. Also das, denke ich, über die Saison noch spannender. Genau, dann kommen wir zum nächsten Spieltag.
Genau, dann machen wir mit Mainz weiter. Einen Tag später, am 23. März, der zweite mittlerweile schon Divisionsspieltag, diesmal in Mainz. Hier für mich auch ganz klar zwei Blöcke sozusagen. Wir haben Mainz und Kelkheim recht auf Augenhöhe. Wir haben Trier und die Greifs auf Augenhöhe in dieser Division. Aber wir schauen uns erstmal an, was ist passiert. Die Mainz Legionaries konnten sich durchsetzen, alle drei Spiele gewinnen, Kelkheim dahinter mit zwei Siegen. Die Greifs konnten ihren ersten Sieg der Saison verbuchen und die Trier Biber sind leider sieglos geblieben. Damit auch direkt, ja, wie zu erwarten, das Team des Tages, die Mainz Legionaries, haben eine makellose Bilanz bisher in der DBFL und auch in ihrer Division. Sechs Spiele, sechs Siege. So lässt sich es auf jeden Fall in die Saison starten. Spannend wird es dann, wie sich die Mainzer gegen die Top-Teams der anderen Divisionen, ich sage hier Walldorf, die Spatzen, Augsburg Lions, Lichtenberg und so weiter, schlagen werden. Das werden wir im Verlauf der Saison dann mitbekommen. Das Spiel des Tages wieder Mainz gegen Kelkheim. Olli, wir standen nebeneinander am
Ja.
Spielfeldrand bei unserem eigenen Spieltag in München, haben den Live-Ticker verfolgt. Bis zur letzten Sekunde spannend. Es gab Führungswechsel. Das Spiel ist 34-29 für die Mainz Legionaries ausgegangen. Und ich glaube, ich hatte noch selten so ein spannendes Spiel am Live-Ticker, wo man tatsächlich ja nur rudimentäre Informationen des Spiels mitbekommt, ohne irgendwelche Highlight-Clips. Und trotzdem haben wir mitgefiebert. Also wirklich cool. Und ich würde mich super freuen, wenn wir dieses Matchup nochmal diese Saison sehen, zum dritten Mal, und zwar dann am Finalspieltag. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht.
Absolut. Und ich glaube, da sind die Lizards dann nochmal mehr motiviert. Sie haben sich jetzt nach der in Anführungszeichen recht deutlichen Niederlage, zumindest mal wie das der Spielverlauf war am ersten Spieltag, zu dem sehr knappen jetzt. Und vielleicht gelingt die Revanche dann am wichtigsten Spieltag. Aber das
Ja,
ist
da
noch ein
zählt's
bisschen
dann.
Zeit. Ja, da zählt es dann tatsächlich, ja.
Genau, die Überraschung des Tages für mich, die Badener Greifs gewinnen doch sehr deutlich gegen die Trier Biber. Wir haben es ja schon gesagt in unseren Predictions, wir sehen die Badener Greifs mit Chancen auf den Finalspieltag. Das hat sich in den ersten zwei Divisionsspieltagen nicht ganz so widergespiegelt. Man muss dazu sagen, das erste Spiel gegen Trier waren sie anscheinend verletzungs- und krankheitsgeschwächt, konnten dann jetzt im Rematch zeigen, dass sie doch auf jeden Fall den Anspruch haben, dort mitzuhalten. Gegen Mainz und Kelkheim reicht es wohl aktuell noch nicht. Aber es könnte vielleicht trotzdem noch für den Platz weiter oben reichen. Deswegen die Redemption der Badener Greifs ist hier gelungen. Zumindest einen Punkt nehmen sie mit aus dem Duell gegen Trier. Und damit würde ich sagen, schauen wir auf den letzten DFL-Spieltag, der an dem Wochenende stattgefunden hat, in München. Lasse, was ist passiert?
Genau, auch der hat am 23. März stattgefunden in München. Auch das war wieder ein divisionsinterner Spieltag. Der erste Spieltag in dieser Division. Und ja, hier können wir ganz am Anfang erstmal festhalten, dass die Augsburg Lions mit allen gewonnenen Spielen als für mich auch Team des Tages hervorgehen. Die Münchner Spatzen können zwei Spiele gewinnen. Im Spiel gegen Nürnberg und Würzburg ist es unentschieden ausgegangen. Das heißt, die haben quasi alle beide 1,5 Siege. Genau. Nee.
Nee, 0,5.
1 Punkt.
Nur das Unentschieden
0,5
Siege,
0, 5
ein
Siege.
Punkt.
Genau.
Genau, weil Sieg gibt dort 2 Punkte und Unentschieden gibt einen Punkt und
Ah,
deswegen genau
so. Das heißt,
0,5.
genau,
Ja,
da haben
ja.
also Nürnberg und Würzburg spielen. Damit kommen wir auch gleich zu den Teams. Teams des Tages, wir haben es, ich habe es gerade eben schon erwähnt, alles gewonnen, sind die Lions, die im allerersten Spiel dieser Saison um 10 Uhr morgens direkt gegen die Spatzen gepaart wurden und das Spiel mit 26 zu 24 knapp gewinnen konnten. Ja, wirklich sehr, sehr stark. Der deutsche Meister verliert hier sein erstes Saisonspiel. War, glaube ich, so von vielen nicht zu erwarten. War auch ein knappes Spiel, ein sehr spannendes Spiel, ein Spiel auf hohem Niveau. Und ich glaube, das hat die Spatzen nur noch mehr angefixt auf die Saison, dass sie das beim zweiten divisionsinternen Spieltag besser machen.
Und gibt ja auch direkt das Rematch. Sind ja noch nicht mal mehr 24 Stunden von dem Zeitpunkt, wo wir es gerade hier aufnehmen. Morgen
Ja.
am Samstag um 10 Uhr direkt wieder erstes Spiel des Tages. Augsburg-Spatzen beim zweiten Spieltag.
Genau.
Und dann werden wir auch sehen, ob das quasi eine Ausrutscher war, der Spatzen, oder ob die Lions wirklich nochmal sich wieder rangerobbt haben an die Top-Teams.
Genau,
Zurück.
komplementieren wir noch ganz kurz den Spieltag. Spiel des Tages habe ich auch schon erwähnt, Nürnberg-Würzburg. Ich war Whitehead in dem Spiel. Es war ein wirklich sehr spannendes Spiel auch zu pfeifen, weil es bis zum Ende spannend war. Am Ende ging es dann 20-20 aus. Ja, war, glaube ich, ein verdientes Ergebnis in dem Sinne, dass die Teams hier sich nicht sehr viel gegeben haben. Unentschieden gibt es relativ wenig im Flag Football, aber ich glaube, in dem Fall war es auf jeden Fall verdient.
Es gab auch die erste Ejection deines Lebens, Lasse, oder? Wenn ich mich
Genau.
erinnere.
Genau, also ich habe die Flaggen ja nicht geworfen, aber ich habe, oder ich mich wurde aufgeklärt, in den Regeln steht tatsächlich, dass nicht der Whitehead den Spieler disqualifiziert, sondern der Spieler sich dadurch natürlich selber disqualifiziert. Aber ja, genau, ich zwei unsportliche Verhalten haben hier auch zu einer.
Innerhalb von 30 Sekunden.
Genau. Man muss sich im Flag Football beherrschen können. Ich finde es gut, dass die Regel hier sehr streng ist und dass die Auslegung auch
Ja.
sehr streng von den Referees gehandhabt wurde. Und damit musste der Spieler von Nürnberg dann eben auch ein Spiel, das Spiel danach aussetzen. Gegen die Spatzen, was vielleicht auch zu dem sehr hohen Ergebnis von 77 zu 0 der Spatzen gegen Nürnberg dann geführt hat am Ende.
Glaube, da
Aber weil du
wollten die Spatzen haben sich auch ein bisschen Frust von der Seele geschossen nach der Niederlage gegen die Augsburg Lions.
Ja, absolut. Und ich würde aber noch ergänzen, dass man da einfach sieht, dass da, glaube ich, zwei absolute Top-Teams, es bedeckt sich ja auch mit unseren Predictions, also gerne da nochmal, wenn ihr es nicht gehört habt, in die Folge von uns reinhören. Ja, da zwei Top-Teams mit den Spatzen und den Lions gegen zwei, in Anführungszeichen, potenzielle Absteiger gespielt haben. Und da sieht man, dass die Schere dann doch an so Tagen noch sehr groß sein kann. Also das waren schon, wie die Ergebnisse auch zeigen, sehr deutliche Spiele.
Genau. Abschließend zu den DFL-Spieltagen kann man, glaube ich, sagen, dass das alles noch divisionsinterne Spieltage waren. Die werden jetzt am diesem Wochenende, also am 4. und 5. April, noch zu Ende gebracht, glaube ich. Und dann gehen wir in der späteren Saison, in der zweiten Hälfte der Saison, auf ja, die ganzen Spieltage, die deutschlandweit stattfinden, wo man gegen Teams spielt, die man nicht so gut kennt, die man nicht so gut gescoutet hat. Und da wird es, glaube ich, dann nochmals deutlich spannender. Aber ein Spieltag hat noch stattgefunden, und zwar in der DFL 2 in Augsburg.
Ich
Genau
würde eine
da.
Sache noch, ganz kurz eine Sache noch ergänzen, nur weil ich es gerade nachgeschaut habe. Es gibt ja eine Division, die tatsächlich noch gar nicht gespielt hat, die kommt deutlich später. Also
Ah.
Division, ich habe keine Ahnung, die haben ja, glaube ich,
Nordost müsste
Farben
das
dieses
sein
Jahr. Nee, die haben dieses Jahr Farben.
das stimmt.
Farben, weil es ja nicht sinnvoll ist, sonst vom Regionalen. Aber auf jeden Fall die Division Strelitz, Dukes, Bornheim, Badgers, Lichtenberg, Lions und Waldhof Wanderers, die spielen am 19. April und 3. Mai noch ihre. Wobei, nee, 3. Mai nicht mehr. Also da auf jeden Fall 5. April und 19. April, so
Oh, okay.
ihre Spieltage. Genau, das nur, weil ich es gerade auf habe, dass alle Bescheid wissen, wann sie spielen. So, dann gerne jetzt zum Augsburger Spieltag DFL 2.
Genau. Ja, Lasse und ich waren auch vor Ort, ein bisschen, ja, coole Spiele anschauen, ein bisschen scouten für uns selber. Und super sonniges Wetter in Augsburg war es an dem Tag. Es waren sechs Teams vor Ort. Cooler Spieltag auf jeden Fall. Ganz kurz zu den Ergebnissen. Die Erlangen Sharks und die Regensburg Phoenix konnten alle Spiele, die sie gespielt haben, auch gewinnen. In der DFL 2 ist es dieses Jahr ja ein bisschen anders. Es gibt Spieltage, da hat man nur zwei Spiele. Es gibt Spieltage, da hat man vier Spiele. Und es ist auch nicht immer komplett gleich pro Team, damit einfach die Fahrzeiten hier minimiert werden konnten. Deswegen Regensburg Phoenix zwei Spiele konnten beide gewinnen. Erlangen Sharks drei Spiele konnten alle drei gewinnen. Offensichtlich haben sie nicht gegeneinander gespielt. Das folgt dann später im Verlauf der Saison. Weiter kann man sagen, die Augsburg Centurions, die letztes Jahr noch als Rooks an den Start gingen, konnten zwei Spiele gewinnen. Die Stuttgart Scorpions und die Black Forest Hedgehogs jeweils eins und die Lions 2, Augsburg Lions 2, sind hier sieglos aus dem Spieltag rausgegangen. Für mich das Team des Tages ganz klar die Erlangen Sharks. Ihr erster Spieltag in der DFL 2 ist auch erst ihre zweite Saison in dem deutschen Ligabetrieb. Letztes Jahr sind sie noch in der Regionalliga an den Start gegangen, haben sich dort dann in der Relegation den Aufstieg sichern können, haben drei Spiele gespielt, alles gewonnen. Und auch wirklich sehr starke Leistung gezeigt. Sowohl Defense als auch Offense haben funktioniert und auch überrascht. Ich meine, letztes Jahr, ich habe sie in der Regionalliga öfters gesehen, die können spielen, aber sie haben nochmal einen Schritt gemacht, hatten, glaube ich, auch einen Quarterback vom Tackle-Team dabei, der die Sache wirklich gut gemacht hat, und haben wirklich ein paar Shifty-Spieler, die einfach einen Speed haben, den die anderen Teams an dem Tag nicht auf den Platz bringen konnten.
Und man muss an der Stelle auch sagen, sie haben im ersten Spiel mit den Augsburg Centurions ein Team geschlagen, was letztes Jahr eine Relegation Richtung DFL gespielt hat, das ein etabliertes Team ist, was jeder, also gegen was oft gespielt wurde. Dementsprechend muss man da einfach sagen, dass das nicht nur leichte Gegner waren, sondern sie auch gegen Gegner gewinnen konnten, die etabliert sind.
Genau. Kommen wir zum Spiel des Tages. Hier, es gibt kein wirkliches Spiel des Tages. Ich habe jedes Spiel live gesehen. Ein paar Spiele waren knapper, ein paar Spiele waren deutlicher, aber wirklich spannend, muss ich persönlich sagen, war keins. Bei jedem Spiel hat man recht schnell gemerkt, welches Team sich durchsetzen wird. Deswegen kein wirkliches Spiel des Tages von meiner Seite hier. Überraschung kann man sagen, die Stuttgart Scorpions, die letzten Jahre noch in der DFL 1 unterwegs. haben in der Relegation es nicht geschafft letztes Jahr und sind abgestiegen, konnten nur ein Spiel gewinnen gegen die Lions 2, die zugegebenermaßen nicht in ihrer Bestbesetzung da waren. Deswegen ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Ich glaube, die Stuttgarter haben sich hier vielleicht auch ein bisschen mehr selbst erhofft. Bin gespannt, wie es im Verlauf der Saison weitergeht, aber an dem Tag war zumindest erwartet für die Stuttgarter mehr drin.
Genau. Wenn es dann nichts weiter zu den DFL und DFL 2 Spieltagen sagen gibt, würde ich sagen, springen wir in unser letztes Segment und zwar unsere Vorausschau auf den Adria Bowl 2025.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema des Tages. Das ist der Adria Bowl und damit so das erste wirklich große Highlight im Kalender der Teams im Flag Football. Ich würde sagen, wir starten mal mit so einer kleinen Einordnung des Ganzen, sowohl geschichtlich als auch vielleicht ein kleiner Anriss. Ich denke, wir werden irgendwann dann nochmal eine ausführlichere Folge zu machen oder das thematisieren, was es so an Turnieren gibt, international und so. Das wird sonst ausschweifen. Aber grundsätzlich für mich, Adria Bowl gehört, wenn man sich jetzt, und deswegen sage ich es dazu, die Spielzeit, dieses ganze Thema Organisation, IFAF, Professionalität der Regeln anschaut, zu den, sagen wir mal, Top 3 Turnieren im Kalender. Das ist eben der Adria Bowl, der Sportmonda Bowl, jetzt Kopenhagen Bowl, auch wenn die Spielzeit nicht ganz 20 Minuten sind und dem Champions Bowl. Also so meine Big Three, würde ich mal sagen. Und dann natürlich Big Bowl, King Bowl, Pink Bowl, so die ganz großen etablierten Fun-Turniere mit deutlich mehr Teams, aber eben auch kürzere Spielzeit. Und dann für die Leute, die es schon mal gehört haben, gibt es ja in Paris den Capital Bowl seit 2 Jahren oder so, den Mad Bowl in Mailand, wo auch einige der großen Teams auftreten. Soweit ich weiß, auch der dieser hieß er Snowball, letztes Jahr Pilatus Cup, also in der Schweiz, da am Anfang der Saison. Das sind so Turniere, die jetzt so ein bisschen aufploppen. Also, ihr merkt, recht großes Thema. Wir bleiben jetzt beim Adria Bowl. Findet in Kroatien statt, ist dieses Jahr die vierte Auflage, 2022 das erste Mal. Wird ausgerichtet von den Split Seawolves. Respektive deren ja, Teammanager, Teamcaptain, wie auch immer, der auch die letzten Jahre den Champions Bowl ausgerichtet hat. Mittlerweile findet das Turnier auch am Ort des Champions Bowl der letzten Jahre statt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das auf einem recht hohen professionellen Niveau ist von der Organisation, sehr viel bietet. Das Ganze eben in der Region Poreč, da im Nordkroatien, zur Grenze von Italien. Ist nicht immer da gewesen. Die ersten zwei Austragungen in Rovinj ist jetzt nicht so viel weiter weg, aber ein bisschen woanders auf einem anderen Feld. Und ja, wird das Feld eigentlich von Jahr zu Jahr größer, gerade in der Elite Division. Auch das Besonderheit, man hat mehrere Divisions, also Elite, Leisure und Damen. Genau, wir schauen noch kurz auf die letzten Sieger, bevor wir dann in die große Runde gehen und uns mal anschauen, wer dieses Jahr mit dabei ist. 2022 quasi erster Sieger Arona 65ers, bekannter Name, italienischer Serienmeister seit Jahren, einer der Top-Teams, konnte sich gegen Krasniqi, ich kann das nicht aussprechen, niemand kann
Ranski
das. Wie?
Jaspiki.
Ja,
Okay,
Schatz,
perfekt. Du darfst das jetzt immer machen. Genau, also das auch eines der etablierten Teams, auch beim Champions Bowl immer
oder
weit
ich
vorne
muss mich
mit
korrigieren,
dabei.
ich glaube, es heißt Jatzbizi.
Ja, wir werden es uns noch oft erklären lassen. Und genau, also zwei wirkliche Top-Teams, die da sich gebettelt haben. Im nächsten Jahr konnte sich dann eben jenes Team aus Slowenien den Titel holen, 2023 im Finale gegen Refuli Triest und den Roma Raiders. Also da merkt man schon, kroatisch, italisch, italienisch geprägtes Turnier zu dem Zeitpunkt noch. Dann wurde das Feld größer und Adria Bowl 2024, wo wir auch das erste Mal dann als Spatzen mit dabei waren, aber auch einige andere deutsche Teams, konnte dann wieder Jaspeke gewinnen. Dementsprechend dieses Jahr auch Titelverteidiger, da wie im ersten Jahr gegen Arona im Finale, die den zweiten Platz belegt haben und die India Indians, ich glaube Serbien sind die, sind Dritter geworden. So, das zum historischen Abriss. Jetzt kommen wir zum 2025 Starterfeld.
Ich würde noch ganz kurz dazwischen sagen, dass man tatsächlich merkt, dass es am Anfang sehr auf Italien und Südosteuropa fokussiert war und mittlerweile die Teams merken, dass es ein sehr schönes Turnier ist. Man hat Hotels direkt an der Anlage, es ist gut organisiert. Auch die Rests werden von Jahr zu Jahr immer besser und ich glaube, das gewinnt immer mehr an Popularität der ADR Bowl. Also das wollte ich noch kurz dazu sagen, bevor wir jetzt ins Teilnehmerfeld von diesem Jahr starten.
Ja, ist auf jeden Fall ein super Turnier und wie Olli auch schon gesagt hat, top besetzt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Gruppen an, wer dieses Jahr so spielt. Und gleich in Gruppe 1 kommt es zu einem Hammer-Matchup. Ich glaube, mehr kann man sich von der Gruppenphase gar nicht wünschen. Die Munich-Spatzen und Arona 65ers in einer Gruppe wird, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe, das letzte Spiel des Tages sein für beide. Und ja, wird ein Feuerwerk. Ich glaube, letztes Jahr war das Achtelfinale, wo die Munich-Spatzen knapp gegen die Arona 65ers verloren haben. Die 65ers dann eben bis ins Finale geschafft und dort nur gegen Jaspezi verloren. Ich glaube, wir müssen nicht viel drüber reden. Das sind die zwei Top-Teams in der Gruppe. Aber Olli, welche Teams sind denn noch dabei?
Tatsächlich noch aus meiner Sicht ein recht interessantes Team, die ich jetzt quasi in meinem Ranking auch auf Platz 3 hätte. Das sind die Domžale Tigers, ein slowenisches Team. Letztes Jahr, glaube ich, Vierter in ihrer Liga geworden. Glaube Vierter. Aber im Halbfinale nur ganz knapp gegen eben Jaspeki ausgeschieden. Haben ein sehr starkes Frauenteam, was, glaube ich, sogar, weil sie so gut sind, in der österreichischen Liga spielen dürfen.
Champions Bowl sind sie Zweiter geworden.
Die Damen, letztes Jahr. Okay.
Die Damen, ja. Also ich durfte das Halbfinale pfeifen. Wirklich super, super Damenteam.
Ja, also da sicherlich ein Team, was Struktur hat, was weiß, was es tut. Die sollte man nicht unterschätzen. Es kommen ja auch zum Spielsystem, glaube ich, sehr viele Dritte auch weiter. Also das heißt, es kommen 16 Teams weiter aus 6 Fünfergruppen. Also die Hälfte der Teams kommen ins Achtelfinale, soweit wir informiert sind zumindest.
Genau,
also von daher, mein Top-Anwärter.
Ja. Dritten Teams kommen weiter.
Genau. Mein Top-Anwärter. Ansonsten die Vienna Sentinels, schwer einzuschätzen. Ein Team, was also österreichische Top, also erste Liga, immer ein Team, was man nicht vergessen darf. Meiner Meinung nach aber dann tatsächlich eher Platz 4. Und dann die Wolfsburger, ist ein bulgarisches Team, da Serienmeister. Da denke ich aber, der Flag Football in Bulgarien ist da noch im Wachsen. Die werden sich gegen, gerade in der Gruppe, die doch etwas etablierteren Teams sehr schwer tun. Und dementsprechend, ja, wie ich du gesagt hast, Arona, Spatzen spielen meiner Meinung nach Platz 1 in der Gruppe. Domžale wahrscheinlich Dritter, vielleicht die Sentinels und dann Wolfsburger. Genau. Kommen wir zur Gruppe B, oder? Oder Gruppe 2,
wie auch immer. Gruppe hier mit einem für mich wirklich spannenden Team, die Kloster Neuburg Indians. Olli, ich glaube, du kennst die schon länger. Was ich nur mitbekommen habe, waren sehr lange eins der Top-Teams Österreichs, haben jetzt einen ziemlichen Revamp durchgemacht. Sehr junges Team, aber trotz des jungen Alters wirklich krass stark. Also mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen.
Würde ich dir absolut zustimmen. Also Kloster Neuburg Indians, ja, waren, glaube ich, so das Powerhouse in Österreich viele Jahre lang. Haben die halbe Nazio gestellt. Haben dann vor 2 oder 3 Jahren vom Champions Bowl, glaube ich, einige Spieler an die Vienna Vipers verloren, das andere Top-Team aus Österreich. Sich aber mittlerweile extrem verjüngt. Krasse Athleten. Beim Champions Bowl nach anfänglichen Schwierigkeiten vor 2 Jahren extrem aufgespielt. Und ja, die entwickeln sich absolut wieder zurück. Auch starke Jugendabteilung, soweit ich weiß. Also es ist ein großer Verein aus der Gegend von Wien. Ist Top-Favorit in Gruppe 2. Aber Lasse, wen finden wir denn noch in Gruppe 2?
Da finden wir noch die Novi Beograd Orlovi. Ich bin auch hier, ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache. Man sieht auch, dass die Gruppe hier sehr österreichisch und italienisch geprägt ist. Wir haben noch die Mammuts Garosa dabei, Triest und dann noch aus der Steiermark die Styrian Stats.
Genau, die Styrian Stats ja auch ein extrem traditionell starkes Team eigentlich. Ich glaube, die haben brutalen Aderlass gehabt. Ich weiß, den ersten Auftritt der Styrian Stats habe ich gesehen 2015 beim Champions Bowl, den sie gewonnen haben. Ich glaube aber, dass aus diesem Team jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob der Center noch spielt, aber soweit ich weiß, war das einer der einzigen, der noch von diesem Team übrig geblieben ist. Und was wir so hören, das Team nicht mehr das, was es früher war.
Ja, ist, glaube ich, sehr spannend. Ist bei vielen Teams, glaube ich, in letzter Zeit der Fall oder in den letzten Jahren der Fall, dass die erste Garde ein wenig ja, altert und sich langsam zurückzieht und da die Teams schauen müssen, dass sie den Übergang gut hinbekommen, dass der Wissenstransfer gut stattfindet zu jüngeren Spielerinnen und Spielern. Ist, glaube ich, interessant zu beobachten, was da in den nächsten Jahren passiert, welche Vereine das gut und welche Vereine das schlecht hinbekommen.
Finde tatsächlich auch wahnsinnig schwer, diese Gruppe zu tippen. Also für mich Indians das Team in dieser Gruppe, die werden den Gruppensieg holen. Also wenn das würde mich sehr überraschen. Dahinter, weiß nicht, Josh, wen würdest du da noch sehen? Also
Ja,
Orluwie kenne
also,
ich vom Champions Bowl, die war mal da, aber was würdest du
ja,
so sehen?
ich glaube tatsächlich, dass ich die Strelitz Stats ein bisschen höher einschätzen würde, allein weil, auch wenn sie viele Spiele verloren haben, ich glaube, allein das generelle Niveau in der österreichischen Liga und das Wissen, was dort vorhanden ist, wird jedes Team trotzdem einfach kompetitiv machen. Triest Academy kann ich gar nichts zu sagen. Ich kenne Refoli Triest als Team. Ich bin mir nicht sicher, ob die zusammengehören oder ob das ein weiteres Team ist. Deswegen spannend hier. Mammut Scorosso habe ich letztes Jahr auch schon gesehen. Die würde ich eher schwächer einschätzen. Deswegen für mich Kloster Neuburg und dann der zweite Platz wahrscheinlich zwischen den Stads und Beograd.
Kommen wir zur Gruppe C, zur Gruppe 3. Da haben wir den Gastgeber, die Split Seawolves, in einer Gruppe mit den KCAM Lizard und den St. Valentin Veterans. Dann das erste Team von Snatch und die Stinnards Ocelots. Was sind da so eure Gedanken zu den Teams?
Ja, also eine sehr starke Gruppe, glaube ich. Die Split Seawolves, ja, das Ausrichterteam haben sich, so wie ich gehört habe, auch noch durch ein paar externe Spieler verstärkt. Ich glaube, die sind sehr gefährlich. Kelkheim, wir haben es ja auch schon in den DFL-Rückblicken gesehen. Starkes Team in Deutschland, musste zwar zweimal gegen Mainz den Kürzeren ziehen, aber ich glaube, die sind heiß. Die haben viele junge Spieler, die sich jetzt entwickelt haben und die wirklich heiß sind auf diesen Adria Bowl. Deswegen Kelkheim für mich tatsächlich hier sogar wahrscheinlich das Team to beat in der Gruppe. Ich kann Split noch nicht einschätzen. Und dann St. Valentin Veterans aus Österreich. Ein bisschen das Gleiche, wie ich auch zu den Stats gesagt habe. Ein österreichisches Team wird immer kompetitiv sein. Und ich glaube, dass die Veterans eins, ja, der besten Teams in Österreich zurzeit sind. Deswegen, es wird spannend, wer sich den Gruppensieg holt. Ich bin mir recht sicher, dass die ersten drei in dieser Gruppe weiterkommen werden. Vor allem aber Snatch. Hier vielleicht ein paar Worte zu. Snatch ist ja eine Marke. Eine Sportkleidung und auch tatsächlich für Flag Football spezifische Marke. Die haben zwei Teams in der Competition am Adria Bowl und das ist also kein Team, das aus einem Verein gewachsen ist, sondern die werben Spieler an, die dann für die Marke an diesen Turnieren spielen wollen. Olli, wir waren beim World Club Championship im November,
Jawohl.
haben da auch gegen Snatch gespielt. Ich glaube, wir haben recht früh in der Competition gegen
Der
sie gespielt, da
Gruppenphase,
mussten sie
ja.
sich noch ein bisschen finden. Das heißt, da war das Ergebnis dann doch recht deutlich. Aber man hat gesehen, die können alle spielen, die spielen auf einem hohen Niveau. Und ich glaube, wenn die sich ein bisschen zusammenfinden und trainieren werden, und das kann man auch über so ein Turnier ein bisschen zusammenwachsen, dann können die tatsächlich recht gefährlich sein. Also alle vier Teams sehe ich tatsächlich stark. Die Ocelots, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob einer von euch zu denen was weiß.
Also ich habe nur aus österreichischen Quellen gehört, dass die jetzt tatsächlich in der Gruppe wahrscheinlich zu vernachlässigen sind, auch wenn sie wohl sehr cool sein sollen. Das habe ich nur so gehört. Ja, viele Grüße an Mo. Du gibst ja immer ganz gerne mal so ein paar Infos raus. Ja, genau, zu Snatch. Ich mache das jetzt einmal von unten. Ein paar Sätze noch ergänzend zu dir. Haben beim WCC letztes Jahr tatsächlich Kelkheim geschlagen. Also anderes Team, andere Situation, etwas später auch an dem Ganzen, ist halt eine totale Wildcard. Kein Mensch weiß, was die da hinschicken. Wenn sie mit dem gleichen Team kommen, was wir gesehen haben, sind sie wahrscheinlich, müssen sie kämpfen. Wenn die da jetzt, keine Ahnung, zwei, drei neue Spieler dazu haben, die das nochmal auf ein neueres Niveau bringen, besseres Niveau bringen, absolut stark. Genau, Veterans, Dritter der österreichischen Liga, wie du gesagt hast, absolut ein Team, was spielen kann. Bei den Lizards würde ich noch ergänzen, du hast die ganzen jungen Spieler gesagt. Das sind, glaube ich, vier Leute, die jetzt in der Offense von der Nationalmannschaft sind. Alle jung, zwei aus dem Tackle. Ich weiß nicht, ob alle mitfahren. Das jetzt mal nur davon ausgegangen. Die brauchen auch Spielerfahrung. Also die sind wohl richtig motiviert. Also sage ich, würde ich dir zustimmen. Sehr viel Potenzial. Split will sicherlich absolut bei ihrem Heimturnier mit angreifen. Die Imports sollen Namen sein, die man kennt, zumindest so auf internationaler Bühne. Ob das reicht, wird sich zeigen. Aber das ist für mich die Todesgruppe. Also
Ja.
eindeutig.
Ist auch immer interessant bei Turnieren, die 2 Tage gehen, welche Teams haben einen groß genugen Kader mitgenommen für diese Turniere. Es ist schon anstrengend, am ersten Tag 4 Spiele und dann am zweiten eventuell nochmal. Ist schon auch nicht ohne. Ich glaube, auch da ist immer viel ja, Belastungssteuerung geboten, dass man einen groß genugen Kader hat, um die Snaps hier zu verteilen.
Definitiv. Ja. Dann schauen wir uns Gruppe 4 an. Dann haben wir nämlich die Hälfte schon gleich, haben wir jetzt geschafft. Gruppe 4, die Milano Mad Dogs, die Black Miners Velenje, Celtic Tigers, soweit ich weiß, irisches Team, die Atrium Steel Sharks, wiederum aus Österreich, und das Team Norway. Was seht ihr denn da so als die Teams, die ums Achtelfinale oder auch bessere Platzierungen spielen?
Ich fange jetzt einfach mal als Laie an, weil ihr beide habt immer ganz viel Ahnung von allen möglichen internationalen Teams. Ich bin da erst noch in meiner Findungsphase. Mir sagen ganz klar die Milano Mad Dogs was. Die, ja, also für mich deswegen, einfach weil ich sie am meisten schon gehört habe, in internationalen Turnieren gesehen habe, sind die für mich das beste Team, aber ihr dürft mich jetzt gerne des Besseren korrigieren.
Ich würde dir schon zustimmen. Die Mad Dogs haben auch bei den letzten großen Turnieren immer mithalten können. Ich erinnere mich an Champions Bowl im Oktober, wo sie das wahrscheinlich krasseste Spiel, was ich je gesehen habe, im Flag Football gespielt haben. Es war sozusagen ein Play-in-Spiel um den letzten verbleibenden Platz im Viertelfinale, und in den letzten 34 Sekunden gab es 3 Touchdowns. Also die Mad Dogs können spielen. Die sind jung, die sind sehr athletisch und vor allem, die sind sehr, sehr euphorisch. Wenn ihr da daneben steht oder auch 2 Plätze weiter, ihr hört die. Die sind sehr laut.
Ja.
Aber die können spielen. Ich bin sehr gespannt auf das Duell gegen die Black Miners. Die haben letztes Jahr das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ihre Liga gewinnen können in
Und Ilija
Slowenien.
Spekje
Genau,
entthront.
wo Jaspici wirklich, ich glaube, 5 Jahre in
Jaspici, ja.
Folge die Liga gewinnen konnte. Deswegen, die sind tatsächlich auch motiviert, gehe ich von aus, und stark. Die anderen Teams dahinter, Team Norway klingt natürlich nach einem Nationalteam, allerdings Norwegen war jetzt bei den letzten großen internationalen Turnieren nicht wirklich auf einem Niveau mit den Top-Nationen. Deswegen sehe ich dahinter wahrscheinlich eher die Steel Sharks, die spielen können, gegen die Spatzen letztes Jahr im Adria Bowl gespielt haben. Zu den Tigers und Team Norway kann ich tatsächlich einfach nichts sagen.
Würde ich genauso unterschreiben. Für mich spielen auch die Mad Dogs und die Black Miners um Platz 1, kommen beide ins Achtelfinale. Wie weit es dann gehen kann, muss man schauen. Beides, glaube ich, solide Teams, sind für mich jetzt aber nicht Top-Favorit auf das Halbfinale. Dafür reicht es dann an mancher Stelle nicht, weil, wie du sagst, die Mad Dogs spielen super mit. So der letzte Kick fehlt manchmal dann noch. So der letzte, den manche andere dann einfach noch bringen können. Ich sehe auch die Steel Sharks vor den Tigers. Irischer Flag Football ist bei mir jetzt noch nicht so krass in Erinnerung geblieben, auch wenn ja die EM jetzt vor 2 Jahren da war. Also die scheinen sich zumindest drum zu bemühen. Und auch Team Norway erwarte ich auch jetzt noch nicht die größten Sprünge.
Ja,
Also von daher denke ich, ist relativ klar die Gruppe. Ja?
Team Norway wird das, glaube ich, so ein bisschen als Trainingslager oder so irgendwie sehen. Die reisen nämlich auch mit ihrem Frauenteam an, auch in der Frauendivision gibt es ein Team Norway. Deswegen, ich glaube, für die ist es eine super Gelegenheit, gegen gute Gegner auf gutem internationalen Niveau zu spielen. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz oben mitspielen werden, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, für die nicht ganz starken Nationen in Europa zu so einem Turnier als Nationalteam zu fahren.
Einspielen, Spiele auf dem Niveau zu spielen, vielleicht auch unterschiedliche Gegner. Du hast Gegner, die ein gutes Niveau spielen, und Teams, die wirklich Top-Niveau spielen. Das heißt, du hast einen guten Mix. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Schritt einfach in der Entwicklung. Und immer schön, wenn immer mehr Nationen anfangen, Nationalmannschaften aufzubauen, Teams aufzubauen, sich größer aufstellen, in mehreren Divisions spielen. Also das, wir werden jetzt über die Leisure und die Damen nicht so ausführlich sprechen, weil es tatsächlich auch schwer ist. Aber du siehst viele Teams, die in mehreren Divisions vertreten sind und zeigen, dass einfach die Vereine größer werden, die Programme, und das ist einfach cool zu sehen. Und da stimme ich dir absolut zu, dass so Turniere dann auch einfach auch ein Team-Event sind. Also das ist wirklich cool. Ja, kommen wir zur Gruppe 5. Auch zu einer Institution im Flag Football seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es schon einen anderen niederländischen Meister gibt. Auf jeden Fall sind sie der mit Abstand erfolgreichste niederländische Vertreter. Das sind die Haak Hyenas. Wenn sie nicht unter dem Namen antreten, treten sie an als, boah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Schrecklich. Ich habe es vergessen. Ist nicht schlimm. Also Haak Hyenas, ja, gutes Team. Quarterback, der einen guten Arm hat, einige starke Athleten. Gefühlt hat sich das Team die letzten Jahre nicht krass verändert, aber spielen immer auf einem hohen Niveau. Beim Big Bowl, beim Champions Bowl jetzt, glaube ich, nie vertreten gewesen. Warum auch immer, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Viele von denen stellen auch das niederländische Nationalteam. Also von daher, ja, auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Rechnung haben muss. Dahinter für mich auf jeden Fall das andere Team aus Triest, Refoli, waren schon italienischer Meister, oft beim Champions Bowl dabei, spielen eine ganz kreative Offense, finde ich. Also ganz, ganz cool anzusehen. Ähnlich wie die Mad Dogs, sehr emotional, euphorisch, können sich ins Spiel reinhypen. Also auf jeden Fall ein Team, was man sich anschauen muss. Die Valby Royals, auch ein ganz altes dänisches Team. Ausrichter vom Sport Monda Bowl, Kopenhagen Bowl. Ja, sicherlich ein Team, was mitspielen kann. Genau, und dann haben wir die Zagreb Patriots und die Augsburg Centurions, die in der Gruppe für mich ein bisschen schwieriger einzuordnen sind, was die liefern können. Also, so wie ich es vorgelesen habe, wäre jetzt auch erstmal mein erstes Ranking. Gerne eure Meinungen dazu.
Ja, ich würde sagen, die ersten zwei Plätze sehe ich wie du, die Hyenas und Triest. Ich glaube tatsächlich, dahinter wird es für Platz 3, 4 und 5 schwer weiterzukommen. Allerdings auch aus der Sicht der Teams vielleicht gar nicht so schlecht, dann auch Gruppenspiele zu haben auf Augenhöhe. Gerade wenn ich an die Centurions denke, die letztes Jahr beim Adria Bowl in der Elite Division doch sehr auf die Fresse bekommen haben. Und da vielleicht dann ein bisschen bessere Spiele haben werden. Ist auf jeden Fall cool, internationale Erfahrung zu sammeln, aber ich glaube, ins Achtelfinale wird es für wahrscheinlich keines der Teams reichen.
Aber trotzdem haben diese Teams ja dann am zweiten Tag noch Platzierungsspiele. Das heißt, da werden sie gegen Gegner spielen, die quasi in den anderen Gruppen ähnlich gerankt waren wie sie. Und deswegen macht es ja auch vielleicht, wenn man nicht ganz um den Sieg mitspielt, für diese Teams vielleicht schon Sinn, volle Spielzeit mitzunehmen, weil ja in der Elite Division im Gegensatz zur Leisure Division volle Spielzeit ist. Man heißt, man spielt hier wirklich zwei Halbzeiten mit 20 Minuten mit Clock Control, was der große Unterschied zur Leisure Division ist.
An der Stelle sei auch gesagt, du hast jetzt schon gesprochen, dass das Team Norway das als Trainingslager nimmt, als möglicherweise durch den Zeitpunkt so früh in der Saison, das auch etwas meiner Meinung nach gut gewählter Zeitpunkt von den Ausrichtern, ist es natürlich auch für alle Teams, die da hinfahren, perfekt. Die Saisons haben entweder gerade erst angefangen oder laufen sogar noch gar nicht. Ich glaube, Österreich spielt sogar noch gar nicht. Dementsprechend spielst du auf sehr hohem Niveau in den offiziellen Regeln. Kannst dich schon mal einspielen, beziehungsweise dich noch weiter finden und dich perfekt auf deine nationalen Saisons, nationalen Ligen vorbereiten. Unabhängig davon, dass du natürlich einen coolen Titel gewinnst und die lassen sich da nicht lumpen. Wer gerne mal auf Instagram da vorbeischauen möchte, man nimmt ein bisschen was mit nach Hause.
Und es ist natürlich auch immer schön, der Adria Bowl wird auch gelivestreamt. Das heißt, für alle, die nicht mitfahren, ist das auch eine super Möglichkeit, mal so ein bisschen zu schauen, was passiert international, was passiert mit den Teams, die dorthin fahren aus dem eigenen Land. Das ist echt immer sehr schön zu schauen. Auch gute Streams meistens, viele Felder gestreamt. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Kommen wir.
Auch da sieht man eine krasse Entwicklung. Also ich finde auch an der Stelle nochmal kurz zu dem Stream. Das sind ja die Stream-Leute, die seit Jahren jetzt schon quasi das Ganze machen. Ich weiß nicht, wie ihr das mitgeschaut habt. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie die ersten Streams gemacht haben, Big Bowl, German Flag Open, das waren so die ersten Streams, die sie übertragen haben. Das war noch sehr rudimentär mit einer Kamera aus dem Fenster. Mittlerweile tatsächlich großes Lob. Richtig coole Streams, stabil, viele Kameras. Also gerne reinschauen.
Genau.
Gut,
Letzte
dann kommen wir
Gruppe.
zur letzten Gruppe, genau.
Josh, du fängst an, weil das ist dein Lieblingsname zum Aussprechen, das war.
Ja, in der letzten Gruppe der Rekordsieger des Adria Bowls, Kranski Jazbici. Ich glaube ganz klar, deren Ziel muss das Thruple sein, das Triple, die drei Titel in Folge. Die Gruppe wird interessant. Wir haben mit den Vienna Constables ein Team, was wahrscheinlich mithalten kann. Ich sehe trotzdem Jazbici hier vorne. Dahinter dann wieder drei Teams, die Istropolis Invincibles, Team Ukraine und die Würzburg Bombards, die ich doch ein Level unterhalb von Jazbezi und den Constables sehe. Die Invincibles können spielen, aber sind meiner Meinung nach, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, athletisch ein bisschen limitierter als die Top-Teams. Team Ukraine, für mich die Wildcard, finde ich mega, dass die dabei sind, gerade bei der politischen Situation. Allerdings kann ich spielerisch nichts über sie sagen. Zu den Würzburg Bombards, DFL-1-Team, wir haben auch schon in unseren Spieltagsrückblicken vorher über sie gesprochen. Wenn die in Top-Besetzung da sind, dann können die unangenehm sein und die können auch ein paar Teams ärgern. Ich glaube aber, wenn es zum Achtelfinale reicht, dann wäre das schon ein Erfolg.
Ja. Sehe ich auch so. Also ich glaube auch nicht, dass die sehr weit vorne mitspielen werden, aber auch für die gute Möglichkeit, gegen andere Teams zu spielen. So wie bei vielen anderen Teams auch.
Also würde ich absolut so mitgehen. Also Jazbeki ist für mich absoluter Top-Favorit in der Gruppe. Da kommt auch nicht viel ran, denke ich. Die Vienna Constables vor einigen Jahren, absolutes Top-Team auch. Kann mich auch an ein brutales Spiel beim Champions Bowl erinnern. War das gegen Sphinx Depot oder gegen die Herlev Rebels? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, also das Spiel, leider wurde das nicht gestreamt oder aufgenommen oder so. Ich muss immer, wenn ich die Constables irgendwo sehe, an dieses Spiel denken. Die letzten Jahre nicht so ganz anknüpfen können. Das Damenteam ist sehr gut bei den in der österreichischen Liga. Aber wie du sagst, Josh, wahrscheinlich in der Gruppe einfach zu konstant, zu gut, als dass sie sich von den anderen schlagen lassen. Die Invincibles, wo letztes Jahr, glaube ich, auch beim Champions Bowl dabei, da allerdings nicht viele Stiche gesehen. Vielleicht reicht es aber tatsächlich in der Gruppe bei den anderen Teams, ja. Die Würzburg Wombats und die Augsburg Centurions, also ich finde es mega, dass sie sich quasi das zutrauen. Die Centurions, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal oder waren doch, oder waren die Würzburg Wombats auch? Ich glaube, beide Teams,
ja.
Genau, beides Mal zum zweiten Mal jetzt in der Elite Division, nachdem es jetzt bei beiden letztes Jahr sehr schwierig war, bringt sie sicherlich voran, auf dem Niveau zu spielen, kann aber tatsächlich für beide ein bitteres Wochenende werden. Muss man, glaube ich, so sagen, auch gerade, wenn man sich die Wombats anguckt, nach den ersten Ergebnissen. Vielleicht überraschen sie uns und zaubern noch ein paar Spieler, bisschen Leistung raus, aber das wird ein hartes Ding.
Genau. Ich würde ganz, um die Elite Division ein wenig abzurunden, einfach nochmal 3, 4, 5 Namen vielleicht in den Raum schmeißen, wo wir das Gefühl haben, die werden vielleicht so in Richtung Halbfinale kommen. Ich habe von euch beiden vernommen, Jazbeki, vorne mit dabei, Kloster Neuburg vorne mit dabei, Arona vorne mit dabei. Welchen Namen habt ihr noch so im Kopf?
Ja, also du hast für mich schon gesagt, für mich Jazbeki der Top-Favorit. Also die sind eingespielt, die sind physisch da. Ich habe wenig schlechte Spiele von denen gesehen. Also für mich, ja, wahrscheinlich das Team zu schlagen, was zu schlagen gilt. Indians, mega Upset. Also die können brutal gut spielen, gehören mit dazu. Arona jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre hintereinander um Top 3 gespielt. Da hast du schon die richtigen gesagt. Ja, natürlich, wir Spatzen haben da auch unsere Ansprüche, oben mitzuspielen, nachdem es letztes Jahr so mittelmäßig lief. Wenn da alles zusammenpasst, denke ich, können wir die alle schlagen und können da ums Halbfinale absolut mitspielen. Ich würde jetzt, glaube ich, noch 2 Namen in den Raum rufen oder reinwerfen. Das ist zum einen die Seawolves, einfach weil die brutal motiviert sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deren Zugänge, die sie einkaufen, einschlagen und deswegen sie komplett mitspielen. Und dann noch Dark Horse, wenn bei den Lizards alles passt, spielen die auch ums Halbfinale.
Okay. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Wen ich noch in den Ring werfen würde, vor allem, weil ich einfach sie gar nicht einschätzen kann, ist Snatch 1. Wenn die da wieder mit einem sehr gut zusammengebauten Team auftauchen, dann können die da, glaube ich, tatsächlich überraschen. Für mich auf jeden Fall die Wildcard des ganzen Turniers.
Okay, sehr gut. Bevor wir ganz kurz noch auf die Leisure Division schauen, wollen wir ganz kurz noch auf die, ich will ganz kurz, weil es mir wichtig ist, auf die Frauen noch ganz kurz schauen.
Macht das gerne.
Ich kenne viele Teams nicht. Wir werden jetzt auch keine krasse Prediction oder so oder irgendwelche Voraussagen. Ich werde euch aber hiermit versprechen, dass ich mir ganz viel Frauen Flag Football auf dem ADR Ball anschauen werde zwischen meinen eigenen Spielen. Dann euch in der Nachsprechungsfolge des ADR Bowl ganz doll versuchen werde, was hier passiert ist. Wir haben hier ein paar interessante Teams dabei. Slowenien ist mit ihrem Nationalteam da. In Norwegen habe ich schon erwähnt. Dann die Mad Cats aus Milan sind dabei. Die Spatzen spielen auch mit ihrem neuen Team mit. Das heißt, wir fahren mit insgesamt 4 Teams auf den Adria Bowl, was, glaube ich, eine coole Ausflug von München wirkt. Wir haben Aquila dabei, die man, glaube ich, im internationalen Frauen-Flag-Football kennt. Die Gastgeber, die Wolves, auch die Bobcats mit dabei aus Tschechien. Triest ist dabei. Helsinki nimmt auch eine weite Fahrt auf sich. Einfach nur, um so ein paar Namen mal gesagt haben. Ich weiß nicht ganz genau, wer die Sharks sind. Genau. Aber so viel zum Frauenteam. Wir werden jetzt nicht viel drüber reden. Ich glaube, es wird auch da ein tolles Turnier. Die Frauen haben hier auch die Möglichkeit, gegen andere Teams zu spielen. Und man sieht, dass sie es wahrnehmen. Wir werden in der Nachbesprechungsfolge mehr zu den Teams sagen können. Ich werde versuchen, mit vielen Teams, auch mit den Spielerinnen zu reden, wie es vielleicht so der Flag Football im eigenen Land, der Frauen Flag Football so aussieht, wie es da mit den Ligen ist und so. Und dann können wir euch da sicher viel, viel Input zu geben in der Nachbesprechungsfolge.
Jetzt hast du ja schon gespoilert, dass wir wahrscheinlich uns nochmal in einer Folge zumindest etwas ausführlicher auch um die Ergebnisse kümmern werden, um da auch so einen kleinen Ausblick vielleicht auch auf die internationale Saison machen zu können. Und da sicherlich, weil ja, das gleiche Problem, was du gerade bei den Damen beschrieben hast, muss ich zugeben, hatten wir jetzt, glaube ich, auch bei der Betrachtung der Leisure Division. Eigentlich hatten wir vor, da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen, weil es eigentlich eine coole Möglichkeit ist, auf einem recht hochwertigen Turnier auf einem schönen Niveau zu spielen. Allerdings muss ich sagen, als ich mir die Gruppen angeguckt habe, ja, hat es mir ein bisschen, ja, fiel es mir sehr schwer, was zu den Teams zu finden, weil mir ganz viele tatsächlich nichts gesagt haben, was jetzt überhaupt nichts bedeutet, wie gut oder wie schlecht die sind. Dementsprechend halten wir es nur sehr kurz. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Josh, mit den Teams.
Ja, also ähnlich. Ich meine, Lasse und ich, wir beide werden selbst für die Munich Spatzen 2 in der Leisure Division spielen, wollen natürlich unsere Gegner kennenlernen, ist aber, wie du schon gesagt hast, schwierig, dort Tape oder auch nur irgendwelche Informationen zu finden. Ich glaube, wir haben ein paar Teams, die wahrscheinlich oben mitspielen werden. Die Pripram Bobcats hat mich eh überrascht, dass die in Leisure gemeldet haben. Die sind ein regelmäßiger Teilnehmer am Champions Bowl. Klar, oben mitspielen tun sie dort nicht, aber sie können mit einigen Teams mithalten. Und da ist die Leisure Division meiner Meinung nach wahrscheinlich ein bisschen nicht die richtige für sie. Sie haben sie letztes Jahr gewonnen, deswegen für mich der Top-Favorit hier.
Da muss ich kurz zu sagen an der Stelle, weil das ärgert mich jedes Mal. Das ist bei dem Adria Bowl das gleiche, wie es beim Kopenhagen Bowl, Sport Monda Bowl so ist. Meiner Meinung nach brauchen diese Turniere, die zwei Division haben eine Regel, wenn du diese Division gewinnst, musst du hochmelden. Weil die Bobcats, wie du sagst, ist ein Team, Champions Bowl, letztes Jahr gewonnen. Ich weiß nicht, ob es davor das Jahr schon eine Division gab.
Champions Bowl teilgenommen.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. So, ja, beim Kopenhagen Bowl hat jetzt, glaube ich, das Team, also hat ein Team jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander die Leisure Division gewonnen, wo es ja Geld gibt, deutlich. Und die sind Vizemeister in Dänemark, wo man sagt, da braucht man eine Regelung. Also das musste ich nur mal loswerden. Das, finde ich, sollte auf jeden Fall geändert werden, damit auch alle Teams auf dem Niveau spielen, wo sie hingehören.
Ja.
Also auch ihre Gegner finden.
Stimme ich dir grundsätzlich auch zu, aber muss natürlich auch dazu, weil man weiß nie, in was für einer Besetzung die Teams zu dem Turnier fahren. Ich finde eher, man sollte eine Regelung schaffen, dass zum Beispiel von zweiten Teams die ersten Leute, die beim ersten Team spielen in dem Turnier, sollten nicht auch für das zweite Team spielen dürfen in dem Turnier. Das ist uns letztes Jahr einmal begegnet, wollen wir jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde grundsätzlich, das ist jetzt nicht unendlich schlimm, es ist eine Leisure Division, alle Teams wollen da Spaß haben, man spielt gegen viele Gegner, man trifft viele Teams, auch aus vielen Nationen, was, glaube ich, echt schön ist. Dadurch, dass man eben kürzere Spielzeit hat, man, glaube ich, sogar ein Spiel mehr, und dadurch ist man ein bisschen quasi, geht man, und blind in die Spiele reinzugehen, ist auch ein Skill, den man haben muss als Flag-Football-Team, sich auf ein Team anpassen zu können und zu schauen, nach den ersten 2-3 Drives, was ist da gut und was hilft.
So, ja. Dann würde ich sagen, hau mal ein paar Namen raus, Josh. Wer sind, sage ich mal, eure härtesten Konkurrenten nächstes
Wochenende? Also ich glaube, wie gesagt, die Bobcats habe ich schon genannt, sind für mich der Top-Favorit in der Leisure Division insgesamt. Die Dutch Mambas kenne ich auch noch von anderen Turnieren. Die sind sehr athletisch und da sehe ich auf jeden Fall auch gute Chancen fürs Halbfinale bei den Dutch Mambas. Die Vienna Jets, glaube ich, können auch mithalten und stark spielen. Wir haben ein zweites Team von den St. Valentin Veterans dabei. Ich glaube, wenn die hier auch einen guten Knowledge-Transfer haben, dann wird das zweite Team eines österreichischen Top-Teams wahrscheinlich besser sein als die ersten Teams von, ja, Teams aus anderen Ländern. Wen ich nicht ganz einschätzen kann, sind die RAFZ Bulldogs aus der Schweiz. Die sind letztes Jahr aufgestiegen aus der zweiten Liga in die erste Liga. Das heißt, die haben auf jeden Fall ein gewisses Niveau. Die Banja Luka Rebels, gegen die haben wir, Lasse, letztes Jahr schon gespielt, knapp gewonnen. Die können auf jeden Fall auch spielen. Und dann würde ich auch auf jeden Fall noch unser eigenes Team in den Ring werfen, die Munich Spatzen 2. Ich glaube, wir haben Ambitionen. Schauen wir mal, wie weit die uns tragen werden.
Ja, wir können ja.
Wichtig,
Sorry?
wichtig, nicht, ich, du darfst gleich, Lasse, ich wollte nur sagen, wichtig, nicht wundern, wenn man, wenn die Gruppen anschaut, da steht Munich Spatzen 2, das ist Munich Spatzen 3. Tatsächlich spielen so
Nee,
viele
das wurde
Teams.
geändert. Das wurde
Es wurde
geändert.
geändert?
Genau,
Ah,
genau. Also
okay,
wir haben
cool.
in der
Dann,
Elite
ich kenne nur,
Division
ja.
Munich Spatzen 1, in Leisure 2 und 3.
Okay, passt. Also auf jeden Fall nur der Name taucht häufig auf. Das Wort, dann tut mir leid, dann darfst du
Genau.
weitermachen, Lasse.
Was allerdings der Fall ist, wir sehen hier in der Gruppe C von der Leisure Division steht hier St. Valentin Veterans. Da steht keine 2 dahinter. Ich gehe
Okay.
davon aus, das ist deren zweites Team, weil sie ein anderes Team natürlich auch in der Elite Division haben.
Genau. Geh ich auch stark von aus. Ansonsten können wir vielleicht noch ganz kurz sagen, welche Teams aus Deutschland vielleicht noch dabei sind.
Ist gut, ja.
Ich weiß nicht
Tatsächlich
ganz
sind
genau, ob
es
das.
nur die beiden Spatzenteams.
Nur die beiden
In der
Spatzenteams.
Leisure, es sind in der Leisure Division nur die beiden Spatzenteams, Spatzen 2 und Spatzen 3. Ansonsten haben wir zwei, drei Schweizer Teams, wir haben zwei, drei österreichische Teams, eben die Dutch Mambas aus den Niederlanden und der Rest sind Teams aus Kroatien, Slowenien, Serbien, und Bulgarien, glaube ich.
Okay, das finde
Okay,
ich gar nicht so
super.
schlecht. Dann spielt man gegen keine Teams, die man schon öfter gesehen hat oder so.
Ja, wofür man dann 7 Stunden fährt und dann.
Ach, wir
Genau.
sehen schön Flag Football, das passt schon.
Also das darf man auch immer mal sagen. Also so Turniere für alle Teammanager, Spieler, die das jetzt hören, nehmt euch sowas vor. Fahrt zu diesen Turnieren. Wir haben jetzt schon mehrere Punkte angesprochen, warum das gut ist. Wir werden es an der Folge, wenn wir über internationale Turniere sprechen, nochmal vertiefen. Ihr lernt viel, ihr habt eine mega Zeit, das ist eine super Atmosphäre. Ihr lernt andere Teams kennen, andere Nationen. Also es lohnt sich wirklich, egal mit welchem Anspruch ihr dahin fahrt. Und wenn ihr Letzter werdet, es war trotzdem ein cooles Wochenende. Und also gerne freuen wir uns, wenn wir beim nächsten internationalen Turnier oder nächstes Jahr beim Atria Bowl noch mehr deutsche Teams vorlesen.
Gut,
Genau.
ich würde sagen,
Und
das war das Wort zur heutigen Folge und damit ist unsere Vorausschau auf den Adria Bowl ja, abgeschlossen. Und genau, gibt es von euch beiden noch irgendwas zu sagen? Außer
ja, ich
dass.
kann nur sagen, wer vielleicht jetzt uns zuhört, selbst am Adria Bowl dabei ist, sprecht uns an, redet mit uns, wir werden da sein. Wir werden vielleicht sogar eine Folge dort aufnehmen, schauen wir mal, ob das uns im Zeitplan passt. Auf jeden Fall werden wir viel Spaß haben und hoffen, unser Netzwerk und natürlich das gesamte Flag Football Netzwerk noch weiter auszubauen, und euch die beste Information und Unterhaltung zu bieten.
Genau, auf den Spieltagen, wo ich jetzt auch schon war, von DFL und DFL 2, wurde ich auch schon von ein, zwei Leuten angesprochen. Eine Person hat gemeint, sie hat mich an der Stimme erkannt. Fand ich auch sehr schön. Sprecht uns immer gerne an. Flag Football is Family und wir können da, glaube ich, sowohl in Deutschland, aber auch mit internationalen Teams, glaube ich, schön viel reden, immer im Austausch sein. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache.
Da bleibt mir nichts weiter zu sagen, kann ich euch nur zustimmen. Von daher kommt alle gut ins Wochenende, welches auch immer das ist, wann ihr es hört. Und ja, bis zum nächsten Mal.